Meine, zunächst mal bin ich froh, wieder in eurer Mitte zu sein, euch zu sehen. Es ist alleine die Gemeinschaft mit den Heiligen Gottes ist ein großes Vorrecht. Wir sind gemeinsam. Wir wollen heute das Abendmahl feiern. Wir können uns sehen, wir können füreinander beten, wir können die Gebetsanliegen gemeinsam teilen. Wir haben einen Herrn, wir haben einen Gott, wir haben einen Vater. Und das vereint uns als Gemeinde und die Gemeinschaft in der Gemeinde ist für uns wichtig. Es ist gut und ich freue mich, euch zu sehen. Ich weiß nicht, ob das eine Führung Gottes ist oder eine kleine Panne, aber ich predige heute über diese zwei Schwestern, über Maria und Martha. Und Dennis hat mir heute gesagt, gar nicht so lange her, vor ein paar Wochen, hat Anatoly Wahl das gleiche Thema gebracht. Ja? Tut mir leid, ich weiß nicht, was er gepredigt hat. Aber ich habe mich zu diesem Thema so vorbereitet und ich denke, dann hat sich Gott vielleicht was dabei gedacht. Keine Ahnung. Manchmal muss Gott uns Dinge wiederholen, die wir schon einmal gehört haben, die wir wissen. Ich habe Enkelkinder und immer wieder schreibt mir die Tochter, Papa, könntest du in Mathe mit der und der das und das noch einmal wiederholen? Wir haben es zwar geübt, sie haben es in der Schule gehabt, aber sie brauchen Wiederholung. Ich weiß nicht. Kurz gesagt, die Situation ist so, ich predige heute über einen Text, über den ihr vor kurzem auch etwas gehört habt. Ich habe den Text genannt, die zwei ungleiche Schwestern. Wir lesen in Lukas 10 vom Vers 38 bis 42. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Wie hieß das Dorf? Weiß jemand? Bethanien, richtig. Nach Bethanien. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Interessant, das merkt euch, dass die Frau aufnahm. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Reden zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, um ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Drei Geschwister, zwei Schwestern und ein Bruder wohnten in einem kleinen Dorf Bethanien. Und Bethanien liegt ganz nahe bei Jerusalem. Wir lesen im Johannesbrief eine halbe Stunde entfernt. Ungefähr. Also es muss nicht weit gewesen sein, 2,5 Kilometer vielleicht von Jerusalem entfernt. Nicht weit. Sie lebten zusammen. Ihre Eltern werden nicht erwähnt. Wahrscheinlich waren die Eltern schon verstorben. Es sind drei Geschwister. Martha, Maria und Lazarus. Wie diese drei Geschwister gehießen haben, das wissen wir aus dem Johannesevangelium. Da geht Johannes noch einmal auf diese drei Geschwister ein und erzählt uns da eine spannende Geschichte. Sie waren wohl unverheiratet, denn wir finden nirgends irgendeinen Hinweis auf einen Ehepartner. Drei Geschwister leben zusammen unter einem Dach. Sie haben ein Haus, sie teilen sich ein Einkommen, sie sind zusammen. Man kann davon ausgehen, dass diese drei noch nicht alt waren, sondern eher in den jüngeren Jahren. Vielleicht sind die Eltern früh verstorben und so leben sie zusammen in einem Haus. Sie sorgen füreinander und sind eine Einheit, sagen wir mal. Ja? Eine Einheit einerseits und trotzdem so verschieden. Ich kenne Geschwisterpaar oder zwei Schwestern, die sind aus der Gemeinde Rosenstein. Früher waren sie in Böbingen. Sie sind lebtag und verheiratet gewesen, immer zusammen. Und ich habe sie immer wieder beobachtet und war ab und zu auch sehr, war es amüsant, wie sie miteinander umgehen. Sie können schlecht miteinander, aber können ohne einander auch nicht. Sie mögen sich, aber es gibt immer wieder auch Reibereien. Jesus wuchs in Galiläa auf. Dort wirkte er auch die meisten seiner Wunder. Doch er besuchte auch immer wieder Judäa und die Stadt Jerusalem. Wir lesen mindestens, dass Jesus dreimal in Jerusalem gewesen ist, zur Anbetung gekommen. Es ist uns unbekannt, wo und wann die Geschwister Jesus Christus kennengelernt haben. Jesus Christus wirkte in Galiläa, aber vielleicht sind sie zu ihm rübergegangen, mal seine Predigten zu hören. Wissen wir nicht. Die Bibel berichtet uns darüber nicht. Oder war Jesus Christus nach Jerusalem gekommen und sie haben ihn dort kennengelernt? Wie auch immer, zwischen den Geschwistern und Jesus entwickelte sich eine enge Freundschaft. Und mit der Zeit ist die Freundschaft immer tiefer geworden. Wir lesen im Johannesevangelium im 11. Kapitel Vers 1, da steht geschrieben: Es lag aber einer krank, Lazarus, aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Und dann im Vers 5 lesen wir: Jesus aber hatte Maria lieb und ihre Schwester und Lazarus. Also wir merken, diese drei, Maria, Martha und Lazarus, die hatten eine enge Beziehung zu Jesus Christus. Ist nicht nur gesagt, sie waren irgendwie befreundet, Jesus liebte sie. Das heißt, es war eine tiefe Freundschaft, eine tiefe innere, innige Beziehung zwischen diesen drei Geschwistern und Jesus Christus. Kurz vor der Kreuzigung Jesu wurde Lazarus schwer krank, wie wir hier im Text gelesen haben. Und die Schwestern sandten nach Galiläa Boten, damit Jesus kommt und den Lazarus heilt. In seinem Bericht betont Johannes, dass Jesus den Lazarus und die Schwestern liebte. Johannes berichtet uns, dass Jesus nun verspätet kam. Der Lazarus war schon verstorben. Dann auferweckte ihn Jesus. Darauf veranstalteten diese drei Geschwister ein Fest, ein Dankesfest, wo viele Freunde gekommen waren. Und bei diesem Fest hat Maria die Füße von Jesus Christus mit Salböl gesalbt und dann auch mit ihren Haaren die Füße abgetrocknet. Diese Handlung, die Maria an Jesus vollbracht hatte, war eine prophetische Handlung. Das heißt, eine Woche später, nachdem Lazarus auferweckt wurde, eine Woche später wurde Jesus am Kreuz getötet. Und Maria macht etwas, was ihr Gott aufs Herz gelegt hat. Sie salbt ihn voraus wie einen Toten, der beerdigt wird. Aber wenn wir diese Situation genau betrachten, merken wir, dass diese Situation sehr brisant, sehr, sagen wir mal, spannend war. Da ist ein Fest. Alle freuen sich darüber, dass Lazarus zum Leben erweckt wurde. Und da kommt Maria und macht etwas, was unanständig ist, was man normalerweise so nicht macht. Und wir merken, dass da Gott am Wirken gewesen ist. Er hat der Maria das aufs Herz gelegt, dass sie es macht. Wir kommen aber zurück zu unserer Handlung. Diese Geschichte, von der wir jetzt gelesen haben im Lukas-Evangelium, muss noch viel weit davor geschehen sein, am Anfang der Freundschaft. Weil in diesem Text noch nichts von der Auferweckung des Lazarus gesprochen ist oder sonstiges. Wir kommen zurück zu unseren zwei Schwestern. Martha war eine Frau der Tat. Gastfreundschaft und ein geplantes, strukturiertes Leben war ihre Stärke. Sie hörte, dass Jesus in der Nähe war und sie lud Jesus ein. Sie wollte mit Jesus etwas Gutes tun. Er darf in ihrem Haus einladen. Schaut mal, das sind drei Geschwister, Maria, Martha und Lazarus. Aber einladen tut Martha. Eine Frau, nicht die Männer, die da so normalerweise die Häupter der Familie oder des Hauses gewesen sind, nicht Lazarus lädt ein, sondern Martha. Martha möchte, dass in ihrem Leben alles geplant ist. Sie möchte es in der Hand haben. Martha war eine emanzipierte Frau. Sie wartete nicht, bis ihr Bruder einladen wird. Ach, wird er überhaupt daran denken, dass man Gäste einladen muss? Sie als Frau wird tätig. Ich bin überzeugt, dass wenn Jesus nach Jerusalem kam, dann kam er nicht alleine. Schaut mal, wir lesen im Johannesevangelium, wie Jesus seine erste Jünger beruft. Und im zweiten Kapitel Johannes 2 lesen wir, dass Jesus das erste Mal bei einer Hochzeit war, die Hochzeit zu Kana. Und da hatte er schon seine Jünger mit dabei. Das heißt, ab dieser Zeit, gleich vom Anfang des Dienstes, war Jesus überwiegend oder immer in der Begleitung von seinen Jüngern, welche ihm auf die Finger schauten. Sie schauten, was er tut, wie er betet, wie er schläft, wie wo er ist, was er predigt. Sie lernten von ihm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus nach Jerusalem gekommen war, jetzt in diese Familie eingeladen wird und dass seine Jünger nicht dabei waren. Das heißt, Jesus kommt nicht alleine, sondern in Begleitung von etlichen anderen Männern. Und die Martha lädt ein, sie stellt ihr Haus zur Verfügung. Sie ist sozusagen die unbenannte Hausherrin des Hauses. Sie verwaltet das Haus sozusagen, weil sie, man würde heute in gut Deutsch sagen, Martha hat die Hose an. Also sie hat das Kommando im Haus. Ja? Martha ist ein Organisationstalent. Sie plant. Sie muss alles im Griff haben. Beim Besuch muss alles perfekt sein. Sie bäckt und kocht immer viel zu viel. Vielleicht kommt noch jemand. Vielleicht sind es nicht 5 Jünger oder nicht 10 Jünger. Vielleicht kommen 16. Es muss auch Vorrat sein. Und dann sind die Gäste weg und die Familie muss die Reste essen eine Woche lang. Ihr kennt solche Situationen von zu Hause, oder? Sie kann es nicht leiden, wenn etwas Unvorbereitetes oder Unerwartetes kommt, ein ungeplanter Besuch. Wenn Servietten vergessen wurden, das ist der Weltuntergang. Geht gar nicht. Es muss alles gerichtet, perfekt vorgedacht sein. Maria ist eine Frau, die plant, die es mag, wenn sie die Situation im Griff hat. Sie denkt, sie schaut, wie man alles organisieren kann. Kennt ihr solche Frauen? Ja. Ihr wisst, wovon geredet wird, nicht wahr? Super. Martha war sehr gastfreundlich und Gastfreundschaft ist eine gute Eigenschaft, über die die Bibel viel spricht. Gastfreundlichkeit ist biblisch, sie wird in der Bibel gelehrt. Gastfreundlichkeit ist wichtig. Gastfreundlichkeit hat eine große Kraft. Wenn wir die Bibel lesen, merken wir, dass viele Bekehrungen in den biblischen Berichten haben beim Essen und in den Häusern stattgefunden. Der Zöllner Levi veranstaltet ein Gastmahl für Jesus und seine Freunde und er lädt viele seine Freunde ein und das Haus vom Zöllner Levi, das ist voll mit Zöllnern und wie die anderen sagen würden, voll mit Sündern. Nachzulesen Lukas 5, Vers 29. Und dann merken wir, dass bei dieser Gelegenheit, wo miteinander gegessen und gesprochen wird, Menschen zum Glauben kommen. Sünder stehen auf und sie bereinigen ihr Leben. Ja? Das heißt, Wann? Versteht ihr, wenn man zu Hause ist, wenn man am Tisch ist, wenn man miteinander reden kann, wenn man austauschen kann, wenn man Fragen stellen kann, wenn Antworten kommen, dann entsteht eine wunderbare Atmosphäre, wo Gott beginnt, in diesen Situationen zu Menschen zu sprechen. Oder wir lesen, wie Jesus von einem Schriftgelehrten Simon eingeladen wurde und wo jemand kam und ihm die Füße gewaschen hat. Und dann Jesus sagt, du hast mich eingeladen, aber du hast mir nicht die Füße gewaschen. Eine andere Situation, aber auch zu Hause mit Freunden. Ja? Der Zöllner Zachäus machte in seinem Haus ein Festmahl und viele Freunde von diesem Zöllner Zachäus glaubten an Jesus, Lukas 19, Vers 2. Wir merken, dass Gastfreundlichkeit ein Türöffner zu den Herzen der Menschen ist. Ein Schlüssel. Man macht eine Tür zum Herz des Menschen auf. Und darum gibt Paulus in der Bibel Anweisungen, dass Christen gastfreundlich sein sollte. Das ist etwas Wichtiges, wo Gott eine Gelegenheit hat zu reden. Römer 12, Vers 13 steht geschrieben, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Das lehrt uns die Bibel. 1. Timotheus 3, Vers 2, der Aufseher nun muss untadelig sein, Frau, einer Mann, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, das heißt gastfreundlich und lehrfähig. Ein Ältester der Gemeinde sollte gastfreundlich sein. Hebräer 3, Vers 2, die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben etliche, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Gastfreundschaft. Nichts Besonderes, das Haus öffnen und Menschen einladen. Und wenn wir bei diesen Besuchen über Jesus sprechen, dann beginnt Jesus zu den Menschen zu sprechen. So einfach. Ein offenes Haus zu haben, muss in der Gemeinde gelehrt und gelernt werden. Wisst ihr, es gibt Gemeinden, welche nicht gastfreundlich sind. Da kommen neue Besucher in die Gemeinde und sie werden nicht begrüßt, sie werden nicht beachtet und der Gast kommt einmal, das zweite Mal und dann sagt er, aber das dritte Mal komme ich nicht. Es gibt Gemeinden, wo der Gottesdienst vorbei ist und jeder läuft seine Richtung, da wird nicht miteinander geredet. Ja? Solche Gemeinden, die sind nicht missionarisch, die sind nicht offen und die Bibel lehrt, wir sollten gastfreundlich sein. Gastfreundlichkeit ist auch anstrengend. Jemand sagt, ich lade immer wieder ein, aber wir werden nicht eingeladen. Oder für die Familie haben wir so viel getan, ich habe so viel getan, aber die haben es mit Undank angenommen und sind nicht mehr zu finden, sind nicht mehr weg. Wozu mache ich das Ganze? Gastfreundschaft ist anstrengend. Es ist eine Arbeit. Und bei Gastfreundschaft kann man müde werden. Immer einladen und die anderen laden nicht ein. Immer bin ich der Dumme sozusagen. Und darum schreibt Paulus in 1. Petrus 4, Vers 9, seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Das heißt, werdet nicht müde, macht weiter. Vielleicht wirst du 10-mal einladen und das war ein Flop. Und das 11. Mal kommt jemand zum Glauben. Oder entstehen gute Freundschaften oder jemand bekehrt sich. Deshalb werdet nicht müde, sagt die Bibel. Bleibt dran. Es ist anstrengend, aber es ist ein guter Weg, den uns Gott lehrt. So, jetzt kommt, lass uns zu der zweiten Schwester kommen. Also wir haben vieles über Martha nachgedacht, eine wunderbare Frau. Ich denke, viele Männer würden sagen, so eine Frau wünsche ich mir zu Hause, nicht wahr? Eine Frau, die den Haushalt in der Hand hält, die anpacken kann. Martha hatte eine Schwester, die Maria. Wir lesen über Maria. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Wie war Maria? Eine Frau, die höchstwahrscheinlich sensibel für wichtige Dinge ist. Geistliche Dinge über Gott waren ihr wichtig. Sie hatte immer Fragen zum Glauben. Martha genügt es zu wissen, dass Gott mit ihr jeden Tag ist. Ja, ich weiß, Gott ist mit mir, er geht durch den Tag. Wenn ich eine Not habe, sage ich es ihm. Und das genügt, Punkt. Aber Maria wollte es mehr wissen. Sie wollte nicht nur wissen, dass Gott mit ihr ist, sie wollte sagen, und wie ist das? Und wie ist diese Frage zu verstehen? Und wie ist das zu verstehen in der Bibel? Sie wollte mehr wissen. Maria wollte Details wissen. Manchmal war sie vielleicht verträumt. Andere würden sagen, sie ist neugierig. Sie steckt ihre Nase in die Angelegenheiten der Männer hinein. Und wenn es um Fragen über Gott ging, vergaß Maria manchmal, dass andere Frauen beim Schaffen sind. Sie saß einfach da, Mund auf und hat zugehört, hat Fragen gestellt. Nur Männer, aber noch mal eine Frau dabei. Ziemt sich nicht, passt nicht, oder? Welche Bedürfnisse hatte Maria? Sie wollte mehr über Gott wissen. Für was war sie blind? Für die aktuelle Situation. Da muss man anpacken, jetzt muss man arbeiten. Und sie sitzt da und hört zu. Ja? Jetzt wird nicht geschwätzt, jetzt wird angepackt. Diese zwei ungleichen Schwestern. Hier, wenn solche zwei Schwestern in einem Haushalt zusammen sind, oder auch ein Ehepaar, Mann und Frau, und die sind so verschieden in ihren Auffassungen, was richtig ist, da ist Rivalität und Ärger vorprogrammiert, oder? Manchmal ist Ärger und Rivalität in der Familie wird gefördert oder anerzogen, sagen wir mal so. Ich bleibe noch mal kurz bei Maria und Martha. Jeder hatte ihre Vorstellung, wie eine Frau sein sollte. Und jeder hatte eine Vorstellung, welche Aufgaben wichtig sind. Die eine meinte, ihre Schwester ist sehr bequem, sogar faul. Die andere meinte, ihre Schwester ist zu penibel, mit so einer hält doch kein Mensch aus. Kein Wunder, dass sie immer noch unverheiratet ist. Kennt ihr Geschwister aus der Bibel, welche Rivalen miteinander waren? Jakob und Esau. Richtig, vielen Dank. Jakob und Esau ist ein sehr gutes Beispiel. Gibt es noch Beispiele? Bitte? Kain und Abel waren Rivalen. Richtig, richtig. Gibt es noch Beispiele, wo die Rivalität in der Familie entstanden ist? Josef und seine Brüder, nicht wahr? Der Vater hatte einen als Lieblingssohn und er hat es sogar gezeigt. Was passiert mit den anderen 11? Sauer, Rivalität, wer ist besser in der Familie, ja? Und wenn Eltern sowas bei der Erziehung der Kinder machen, braucht ihr euch nicht wundern, wenn die Kinder, die Eltern werden schon tot sein. Sie werden immer noch Rivalen miteinander sein und irgendwelche Feindschaften austragen. Ich kenne solche Beispiele aus der Seelsorge. Das vergisst man nicht, das bleibt für Lebtag. Es gibt eine geschürte, eine erzogene Rivalität. Und es gibt auch Kämpfe und Rivalitäten unter Eheleuten und Geschwistern in der Gemeinde, weil Menschen so verschieden sind. Nicht aus der Familie, aber einfach, die haben solche verschiedene Charaktere, solche verschiedene Vorstellungen, was gut und schlecht ist, was man darf und was man nicht darf. Beide haben andere Begabungen, Maria und Martha, andere Interessen, andere Prioritäten. Und so waren diese zwei Schwestern. Jetzt eine Frage, was ist gut und was ist richtig? Zuhören oder anpacken? Was ist in der Gemeinde wichtig? Lehre oder Diakonie? Was ist wichtiger? Gebet oder Dienst in der Gemeinde? Okay, aber was ist wichtiger jetzt? Dienst, der eine sagt, ich diene in der Gemeinde und der, ja gut, der ist bei jedem Gebet dabei, aber wenn es um Arbeiten geht.
Alles wichtig. Das ist wichtig und das ist auch wichtig. Aha, aha, schaut mal, wir kommen jetzt zu wichtigen Erkenntnissen, ja? Was ist wichtiger, Gebet oder Aktion? Gemeindebau, eigene Gemeinde oder Mission nach außen? Was ist richtig, spontan zu sein oder strukturiert zu sein? Ihr versteht, ja? Der, welcher strukturiert ist, der kann den, welcher spontan ist, nicht ertragen. Und der, welcher spontan ist, der sagt, bei dem muss alles geplant sein. Und wenn etwas dazwischen kommt, was nicht geplant war, dann ist die Katastrophe los. Und wir merken, wir sind so verschieden. Es wäre hilfreich, 15 Minuten lang eine Ausarbeitung zu schreiben. Machen wir heute nicht. Aber ich würde mich sehr interessieren, vielleicht auch drüber lächeln, wenn ich einen Stapel jetzt Papier hätte. Welche Aufgaben hätten wohl diese beiden Schwestern in der Familie? Ich würde euch eine Aufgabe geben. Schreibt mal auf, welche Aufgaben hatte Maria und welche Aufgaben hatte Martha. Und ihr würdet die gut einteilen können, bin ich mir sicher. Welche Rolle spielten sie in diesem Zusammenhang in der Familie? Wer ist eher herrisch, wer ist sanftmütig, wer ist mürrisch, wer ist rebellisch? Wie war der Glaube eines Maria-Typen? Wie sehen Marias aus, wenn sie ihr Glauben ausleben? Wie sehen Marthas aus, wenn sie ihren Glauben aussehen? Wie beten sie? Ihr würdet merken, sie beten sogar verschieden. Wie ist der Glaube eines Martha-Typen? Und wie glaubt Martha? Gibt es ähnliche Beispiele in der Gemeinde? Wie schätzt du dich ein? Bist du eine Martha oder bist du eine Maria? Alex, bist du eine Martha oder bist du eine Maria? Spannende Frage, nicht wahr? Ich will den Alex jetzt nicht ausfragen, aber ihr versteht, ja? Sollte ich jetzt in der Gemeinde fragen, kennt ihr etliche Martha-Typen hier in der Gemeinde? Ich bin mir sicher, würden gleich mehrere die Hand heben. Sie würden sagen, ich weiß, wer in der Gemeinde eine Martha ist. Ich würde fragen, kennt ihr Maria-Typen in der Gemeinde? Und sofort, es geht nicht um Geschlechter, es geht einfach um Rollenverteilung. Sofort würden Ältliche sagen, ich weiß, wer bei uns eine Maria in der Gemeinde ist. Spannende Geschichten. Diese Andersartigkeit, die verursacht in der Ehe und in der Gemeinde Spannungen und Unzufriedenheit. Auch diese Situation hat Lukas mit Absicht aufgeschrieben. Stellt euch mal vor, Lukas schreibt ein Evangelium. Er will seinen Lesern etwas mitgeben, eine Belehrung. Und Lukas beginnt diese Situation mit Maria und Martha. Der eine dient und der andere hört zu. Und er schreibt das in die Bibel hinein. Das ist doch nicht einfach so. Ähnliche Situationen, wo Jesus gegangen, gesprochen, sonstiges hat, hat es Tausende gegeben. Aber Lukas war wichtig, gerade diese Situation zu nehmen und sie in die Bibel aufzuschreiben. Warum? Damit wir daraus etwas lernen, nicht wahr? Ein Beispiel in der Gemeinde, in der Stadt Korinth. In der Gemeinde gab es Parteiungen, nachzulesen in 1. Korinther 3. Der eine hat gesagt, ich gehöre zu Paulus, der andere hat gesagt, ich gehöre zu Apollos, der dritte hat gesagt, ich gehöre zu Petrus, zu Kephas, der vierte hat gesagt, das sind alles Menschen, ich gehöre zu Jesus. Und siehe da, die Gemeinde hat sich in Parteien aufgeteilt, weil sie irgendwelche Prioritäten bei dem anderen gut gefunden haben oder bei dem Nächsten. Es gab Diskussionen darüber in Korinth, welche Geistesgaben die besseren sind. 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14. Ist Prophetie wichtiger? Ist Predigt wichtiger? Ist Sprachenrede sehr wichtig? Wer ist wichtiger, wenn er eine oder die andere Gabe hat? Und sie haben miteinander gesprochen in der Gemeinde diesbezüglich. Was ist vor Gott und für die Gemeinde besser, ledig zu sein oder verheiratet zu sein? Darüber hat die Gemeinde zu Korinth diskutiert. Ist es besser, arm oder reich zu sein? In der Gemeinde gab es Reiche und es gab Arme, nachzulesen 1. Korinther 11. In der Gemeinde gab es Sklaven und Freie, alte und junge Männer und Frauen. Das heißt, Spannungen waren in der Gemeinde vorprogrammiert. Und darum gebraucht Paulus oder schreibt Paulus ein ganzes Kapitel, 1. Korinther 12, wo er die Gemeinde beschreibt. Und er sagt, die Gemeinde ist wie ein Körper. Das ist das Haupt ist Jesus Christus. Da gibt es ganz verschiedene Körperteile an diesem Haupt. Der eine ist ein Finger, ein Zeigefinger oder ein Daumen oder ein Zeigefinger oder ein Daumen oder der kleine Finger, Mittelfinger. Es gibt ganz verschiedene Körperteile. Es gibt Ohren, es gibt Augen, es gibt die Nase. Jedes Körperteil hat seine Aufgabe. Und Paulus belehrt und sagt, keiner kann zum anderen sagen, dich brauche ich nicht. Wir brauchen uns gegenseitig in der Gemeinde. Denn nur wir alle zusammen sind der eine große Körper unseres Herrn Jesus Christus. Es ist ein spannendes Thema, heute will ich darüber nicht reden, aber versteht ihr, Paulus hat ein ganzes Kapitel in der Bibel gebraucht, um zu, nicht nur das eine Kapitel, aber 1. Korinther 12 spricht sehr ausdrücklich zu diesem Thema, um zu erklären, dass diese Verschiedenartigkeit, Andersartigkeit von Gott gewollt ist. Gott hat uns so gemacht, so geplant. Wir können uns gegenseitig ermannen, aber wir müssen uns dennoch lieben und schätzen. In der Gemeinde, in der Ehe und auch in den Beziehungen. Die Martha kocht. Die Martha kocht vor Ärger über die Maria und sie kommt zu Jesus. Er soll nun die Maria aufklären, dass ihr Verhalten unzulässig ist. Martha klärte das Problem nicht direkt mit ihrer Schwester. Sie geht nicht zu ihrer Schwester und sagt, weißt du, du könntest jetzt wirklich mal anpacken. Ich schaffe es alleine nicht. Nein, sie geht zu Jesus und will ihn dazu bringen, also nicht sie sagt es, sondern sie will, dass Jesus ihrer Schwester sagt, und ihre Schwester steht hier, kennt er das? Sage mal deinem Papa, er soll das und das machen. Oder kennt er diese Situation, solche Situationen? Man spricht zu dem anderen über einen Dritten, der daneben steht. Bestimmt hatte Martha und Maria schon viele Diskussionen und viel Streit darüber gehabt. Aber Martha sagt zu der Maria, aber sie hört nicht zu. Sie hat einen Dickschädel. Sie bleibt, wie sie ist. Jetzt sollte mal Jesus ihr sagen, was sie falsch macht. Sie haben in vielen Diskussionen, Maria und Martha, bis jetzt keine Lösung gefunden. Kennt ihr das in den Ehen? Man hat ein Problem, man diskutiert und diskutiert und diskutiert und jeder hat seine Meinung und jeder hat Recht aus seiner Sicht und sie können keine Lösung finden füreinander. Und jetzt sollte Jesus der Maria erklären, dass sie faul ist, dass sie egoistisch ist und dass sie jetzt mal endlich mal ihren Aufgaben als Ehefrau, als Gastgeberin nachkommen sollte. Doch bei Jesus ist die Antwort nicht entweder oder. Jesus zeigt, dass beides wichtig ist. Jesus sagt nicht, Martha oder Maria, du hast recht. Lasst uns mal schauen, was Jesus antwortet. Jesus sagt, Martha, du hast viele Sorgen und Mühe. Ich finde, dass in diesen Worten auch sehr viel Anerkennung ist, oder? Du hast dir viel Mühe gemacht. Also diesen Besuch einzuladen und vorbereiten, das ist viel Mühe gewesen. Ich so sehe wohl, dass du viel Arbeit hattest. Schön, dass du für uns kochst. Wir freuen uns auf das gute Essen und wir wissen, heute Abend, wenn wir schlafen gehen, werden wir gut gerichtete Betten haben, wo wir uns gut ausruhen können. Danke dir dafür. Es war ja die Martha, die Jesus eingeladen hatte in ihr Haus und wahrscheinlich auch seine Jünger. Das gehörte sich zu einer Zeit nicht zu einer Frau. Wenn Lazarus der Eingeladene gewesen, der Einladende gewesen wäre, hätte es uns Lukas mit Sicherheit erwähnt. Lukas sagt, Martha hat sie eingeladen. Und dann versucht Jesus, der Martha ein Verständnis zu, in ihr ein Verständnis zu erwecken, was Maria tut. Er sagt, lass sie nur, dass sie jetzt zuhört, das ist okay, das ist jetzt wichtig. Über Maria sagt Jesus, sie hat den guten Teil erwählt, das gute Teil erwählt, das eine, das notwendig ist zum Leben. Jede Gemeinde und jede Familie braucht Marthas. Leute, die anpacken, Tee machen, Kaffee kochen, Kuchen backen, Tische decken, damit ein Fest stattfinden kann oder damit der Betrieb läuft. Eine Frage ist noch erlaubt. Muss Martha das alles selber machen oder traut sie der Maria einfach zu wenig zu? Ist es nicht gut genug, was die Maria macht? Kennt ihr das? Dass die Schwiegertochter versucht, alles gut zu machen und dann kommt die Schwiegermutter und sagt, hä, aber die Fenster konntest du mal auch ein bisschen besser putzen. Ja? Und dann weiß man schon alles, die Arbeit wurde abgewertet. Die Schwiegermutter will sagen, ich kann besser putzen als du. Solche Situationen gibt es auch. Vielleicht wollte sie sich nur wichtig machen und zeigen, dass sie etwas besser machen kann. Und ich bin mir sicher, ähnliche Situationen gibt es auch in der Gemeinde. Bestimmte Menschen dienen viel in der Gemeinde und sie fühlen sich im Stich gelassen von anderen, die nicht wirklich gesehen haben, was andere geleistet haben. Alles muss ich immer alleine machen. Nur ein bisschen Unterstützung und ein bisschen Dankbarkeit wäre auch gut. Jesus sagt, Hilfe und Arbeit sind wichtig. Aber Maria hat jetzt die richtige Entscheidung getroffen. Wenn die Maria sich das Leben zu bequem macht, andere würden sagen, wenn sie faul ist, dann ist das nicht gut, dann ist das schlecht. Aber manchmal muss man die Gunst der Stunde erkennen. Manchmal muss man alles andere beiseite stellen, um das eine, was zu dieser Stunde wichtig ist, um das zu machen. Und jetzt sind wir bei einer wichtigen Lehre. Hört zu, nicht immer kann ein Mensch sich bekehren, nur wenn Gott ihn ruft. Hebräer 3, Verse 7 bis 8 steht geschrieben, deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstocket eure Herzen nicht. Es gibt Zeiten, wo Gott zu Menschen redet, ein Heute. Manchmal kann es passieren, dass Gott dieses Heute, also diesen einen Augenblick, nicht einmal zu Menschen spricht, sondern zwei oder drei oder fünfmal. Aber nicht immer wird Gott zu den Menschen reden. Es gibt Zeiten, wo Gott aufhört zu reden. Und wenn man dieses Heute verpasst, dann hat man das Heil verpasst. Und deshalb sagt der Hebräerbrief, heute, wo ihr seine Stimme hört, heute verstockt eure Herzen nicht. Ihr wisst nicht, ob Gott noch morgen zu euch reden wird. Nicht immer sind Menschen für das Evangelium offen. Es gibt Gelegenheiten im Leben, die man nur einmal im Leben hat. In der Apostelgeschichte 24, Vers 25, da steht geschrieben, wie Paulus mit dem Statthalter Felix gesprochen hatte. Und da steht geschrieben, Apostelgeschichte 24, Vers 25, als er aber über die Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und über das kommende Gericht redete, wurde Felix mit Furcht erfüllt und antwortete, für jetzt geh nun. Wenn ich aber gelegene Zeit habe, werde ich dich rufen lassen. Also der Statthalter Felix, der wird durch Paulus, durch den Heiligen Geist angesprochen. Und Paulus erklärt ihm und spricht über Gerechtigkeit, über die Gerechtigkeit Gottes, über Enthaltsamkeit, über darüber, dass es ein Gericht geben wird. Und Felix bekommt mit Angst zu tun. Er begreift, Gott spricht zu ihm, er bekommt mit Angst zu tun. Er begreift, jetzt ist die Zeit, wo Gott zu ihm spricht. Und was macht Felix? Er sagt, ich will abwarten, bis eine gelegene Zeit kommt. Im Griechischen gibt es zwei Worte für Zeit. Es gibt ein Wort für die regelmäßig ablaufende Zeit. Das ist Chronos. Ihr kennt das Wort in Deutsch zum Beispiel Chronologie oder Chronik. Ja? Es kommt von diesem Wort. Also wenn Geschichte geschrieben wird, wenn der regelmäßige Ablauf aufgeschrieben wird, das ist Chronos. Eine Zeit, die sich immer, also noch einmal eine Zeit und noch einmal Zeit, es geht weiter. Ja? Und diese Zeit, wenn sie beschrieben wird, das ist Chronologie. Es gibt ein zweites griechisches Wort. Das Wort bedeutet Gelegenheit, Chance oder eine gelegene Zeit, eine Möglichkeit. Und diese gelegene Zeit, die ist nicht immer. Eine Möglichkeit gibt es nur, manchmal nur einmal im Leben. Eine Möglichkeit, wo Gott zu uns spricht. Oder eine Möglichkeit, wo wir zu den anderen sprechen können. Und Felix sagt, Paulus, Felix meint, sein Herz ist unruhig. Und er will das irgendwie wegschieben von sich und sagt, jetzt ist die Zeit nicht gelegen. Aber ein anderes Mal, wenn ich mal eine gelegene Zeit finde, wenn ich diesen Kairos finde, dann will ich mehr über Gott erfahren, dann will ich hören. Und er schiebt diese Zeit weg von sich. Und wir haben in der Bibel keinen Beweis oder Nachweis, dass Gott jemals noch zu dem Felix in einer anderen Gelegenheit gesprochen hätte. Versteht ihr? Es war ein Augenblick im Leben. Jetzt, oder eine Zeit, jetzt spricht Gott zum Felix. Und er wird unruhig, weil er sagt, ich will eine andere gelegene Zeit suchen. Versteht ihr? Es gibt im Leben gelegene Zeiten. Zeiten, wo Gott redet. Zeiten, wo Gott anklopft. Zeiten, wo Gott ruft. Und wenn wir diese Zeit verpassen, dann haben wir alles verpasst. Es gibt Gelegenheiten, wo Gott zu uns redet. Wir sind unterwegs mit einem Auto und wir haben gemerkt, ich bin so weit von einem Unfall vorbeigeschrammt. Noch ein bisschen und ich wäre tot. Und man merkt, jetzt spricht Gott zu mir. Aber man sagt, jetzt nicht, ein anderes Mal. Und darum lehrt uns die Bibel, Kolosser 4, Vers 5, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die gelegene Zeit aus. Für die gelegene Zeit muss man einen Preis zahlen. Man muss alles beiseite legen, alles andere. Alles andere ist jetzt unwichtig. Ich lege es beiseite, aber diese Zeit will ich für das widmen oder dem widmen, was jetzt wichtig ist. Also es gibt Dinge im Leben, die wichtig sind. Dinge im Leben, die sich vielleicht nie mehr wiederholen. Wir erleben solche Dinge immer wieder in den Beziehungen, in den Ehen. Wir sollten uns viel mehr gute Worte sagen. Wir sollten Gelegenheiten ergreifen, wo wir mit den Kindern reden können, mit den Enkelkindern reden können. Nicht immer kann man mit den Enkelkindern reden. Aber manchmal kommen sie und haben ein beschwertes Herz und möchten reden und setzen sich hin. Opa, ich will mit dir über etwas reden. Wenn wir dann nicht die Zeit haben, mit ihnen zu reden, dann ist es vorbei. Meine Lieben, es sind nicht immer Zeiten, wo wir uns als Eheleute Liebe erweisen können, gute Worte sagen können. Irgendwann mal wird Victor oder seine Frau Marina sterben. Irgendwann mal wird Viktor oder Ira sterben. Irgendwann mal wird Regina oder Alex sterben. Es ist so, das ist das Leben. Und wir werden nicht immer die Gelegenheiten haben, dem Ehepartner gute Worte zu sagen. Nicht immer werden wir Gelegenheiten haben, mit den Kindern über den Glauben zu sprechen. Nicht immer können wir Kranke besuchen. Morgen sind sie vielleicht tot. Nicht immer können wir in unserem Leben uns gegenseitig gute Worte sagen, über Gott reden. Nach der Auferweckung des Lazarus veranstalteten die Geschwister, ich habe das schon angesprochen, im Johannesevangelium nachzulesen, Kapitel 11, veranstalteten die Geschwister ein Dankesfest. Viele Gäste waren gekommen. Und jetzt war Jesus am Tisch mit seinen Jüngern. Sie saßen nicht am Tisch, sie lagen am Tisch auf dem Boden mit dem Körper, mit dem Kopf zum Tisch und mit den Füßen weg vom Tisch. Und sie lagen so um den Tisch herum. Das ist diese orientalische Art, um zu essen miteinander. Und nun kommt Maria von außen. Die Füße von Jesus sind nach außen vom Tisch weg. Und sie kommt und sie gießt kostbares Salböl drauf und sie wischt ihm die Füße mit ihren eigenen Haaren ab. Im ganzen Haus duftet es nach dem Salböl, aber es ist etwas Unanständiges. Eine Frau kommt, die essen da und sie stört die Gesellschaft und sie macht etwas Komisches. Jesus Christus sagt, der Heilige Geist hat es ihr aufs Herz gelegt. Sie hat es für meine Beerdigung gemacht. Versteht ihr? Eine Woche später war Jesus tot. Hätte Maria diese Gelegenheit, diese günstige Zeit, diese gelegene Zeit nicht genutzt, hätte sie nie die Möglichkeit gehabt, wie Jesus sagt, sie hat ihn für den Tod gesalbt. Sie hätte nie die Gelegenheit gehabt, Jesus Dankeschön zu sagen, es so auszudrücken und ihn auf seinen Tod zu salben. Aber der Heilige Geist hat ihr aufs Herz gelegt, mach das jetzt. Jetzt ist es wichtig. Und sie hat es ergriffen und sie hat es verstanden. Nicht Martha, sondern die Maria. Sie hatte eine Antenne für das Reden Gottes. Gott hat zu ihr gesprochen und sie hat es getan. Nachzulesen, Johannes 12, vom ersten Vers. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente ihm. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tische saßen, also richtig ist lagen. Dann nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Gibt es in deinem Leben Situationen, wo Gott zu dir durch den Heiligen Geist geredet hat? Hast du es getan? Und du hast gemerkt, das war vielleicht die einzige Möglichkeit. Hast du es nicht getan, wirst du lebtag ein schlechtes Gewissen haben. Ich wusste, ich sollte es damals gemacht haben, aber ich habe es nicht getan. Es ist nicht richtig, wenn nur Martha zupackt und die Maria immer zuhört. Das kann auch Faulheit sein. Aber manchmal im Leben ist es enorm wichtig, alles andere stehen und liegen lassen und für das eine Zeit finden, was jetzt für uns wichtig ist. Es ist wichtig, dass wir im Leben Prioritäten setzen. Meine Lieben, es gibt wichtige Dinge und es gibt Dinge, die nicht so wichtig sind. Und wir sollen lernen zu unterscheiden, was wichtig ist und was nicht so wichtig ist. Es ist gut, wenn wir manche Dinge, die nicht so wichtig sind, Meine Lieben, es ist nicht so wichtig, ob das Haus sehr aufgeräumt ist oder nur ein bisschen. Wenn wir das Haus nicht immer gut aufgeräumt haben, kommen wir trotzdem in den Himmel. Kann ich euch versichern. Ja? Aber es ist wichtig, dass wir die Zeit, die uns Gott gibt, dass wir diese Zeit einräumen, dass wir für diese Zeit die erste Priorität einrichten. Wir lesen im Matthäus-Evangelium im 6. Kapitel, Vers 33, da steht geschrieben, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das andere wird euch auch zufallen. Versteht ihr? Das andere ist nicht unwichtig, aber zuerst das Reich Gottes. Erst Gott, erst seine Aufgaben, erst sein Wille. Wenn jemand Urlaub macht, freue ich mich für ihn. Wenn jemand ein gutes Auto fährt, kein Problem, gut. Wenn jemand ein gutes Haus hat, Gott sei Dank, dass er es hat, aber zuerst das Reich Gottes und dann alles andere. Gott gönnt uns Freuden in diesem Leben, aber zuerst Gott. Wenn das geschehen ist, dann kann alles andere auch kommen. Wir haben heute gelernt, beides ist wichtig, arbeiten und beten. Nicht eins oder das andere. Versorgen und zuhören, beides ist wichtig. Aber beides hat seine Zeit. Beten und arbeiten sollte man nicht gegeneinander ausspielen. Lukas erzählt nicht, wie diese Geschichte ausgegangen ist. Das ist interessant. Er erzählt eine Geschichte und das Ende lässt er offen. Was ist passiert? Ist dann die Martha auch dazugekommen und hat gesagt, okay, wenn ihr so meint, dann kriegt ihr heute ein kaltes Essen, aber ich stelle mich auch dazu. Vielleicht war es so, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat Jesus gezeigt, dass das wichtig ist, zuerst das Reich Gottes. Martha war eine gute Gastgeberin, das war ihre Welt. Sie war eigentlich in ihrem Dienst glücklich. Es war nur scheinbar eine Ungerechtigkeit, die sie geärgert hat. Muss ich immer in der Küche stehen? Ist das in Ordnung, dass ich immer das mache? Herr, willst du das nicht anders machen? Ein paar wichtige Dinge will ich euch mitgeben. Erstens, wir sind von Gott einzigartig gemacht und wir sind alle verschieden. Lasst uns heute Gott danken, dass wir in der Ehe, in der Gemeinde, in den Beziehungen verschieden sind. Und das musste ich persönlich zum Beispiel in meiner Ehe lernen. Gott dankbar zu sein für eine Frau, wie sie ist, für meine Frau, wie sie ist. Und dafür Gott dankbar sein. Sagen, Gott, ich will nicht suchen, was an ihr fehlt. Ich will dankbar und froh sein darüber, was sie hat. So eine Frau habe ich mir gewünscht. Ich habe mir doch dieselbe ausgesucht, oder? Gott, danke dir, dass ich diese Frau habe. Und ich will keine andere. Ich will mir meine Augen und meine Gedanken bei meiner Frau lassen. Danke, dass ich meine Frau habe. Schaut euch in der Gemeinde an. Lasst uns gegenseitig danken, dass wir so verschieden sind. Es gibt Leute, die singen können. Es gibt Leute, die schief singen können. Es gibt Leute, die das Wort gut verstehen. Es gibt Leute, die das Wort nicht gut verstehen. Es gibt dienende Mitglieder und es gibt Mitglieder, die sich bedienen lassen. Wie auch immer, ja. Aber wir sind so verschieden und interessant, dass Gott jeden mit seinen Gaben so gewollt hat. So gewollt hat. Marthas dürfen auch in der Gemeinde nicht ausgenutzt werden. Ihre Hilfe muss man dankbar annehmen. Marias sind an anderen Stellen sehr wichtig. Sie sind oft bessere Lehrerinnen, bessere Seelsorgerinnen. Oft sind Menschen, die anders begabt sind, an anderen Stellen so wertvoll, dass sie zum Beispiel den Seelsorgedienst nie besser, ein anderer könnte es nie besser machen als diese Person. Oder etwas organisieren könnte keiner besser machen als diese eine Person. Und Gott hat uns so verschieden gemacht. Es darf in der Gemeinde und in der Ehe und in den Beziehungen in der Gemeinde keinen Konkurrenzkampf geben und auch keinen Vergleich. Wer ist besser? Wer ist wichtiger? Sind die Putzfrauen wichtiger oder die Prediger? Was meint ihr? Jeder hat seinen Platz, jeder hat seinen Dienst von Gott bekommen. Danke, dass es verheiratete und ledige Menschen gibt. Danke, dass es Menschen mit vielen Kindern gibt. Und, obwohl es manchen vielleicht weh tut, danke, dass es auch kinderlose Ehepaare gibt. Danke, dass es in der Gemeinde viele gesunde Menschen gibt. Aber danke Gott, dass du uns auch Krankheiten zumutest. Dass wir manchmal auch sehen dürfen, was Alter, Schwäche und Krankheit bedeutet. Mein Schwiegervater, der ist schon verstorben. Mein Schwiegervater und meine Schwiegermutter, die waren eine lange Zeit bei uns im Hause, lebten in unserem Hause. Und ich bin so dankbar, dass Gott mir in dieser Zeit, wo mein Schwiegervater schwer pflegebedürftig war, dass ich gelernt habe, was es bedeutet. Ich muss auch ihm zum Lobe sagen, er war ein sehr, sehr geduldiger und gläubiger, tiefgläubiger Mann mit einem guten Charakter. Aber ich persönlich musste sehr viel lernen, was es bedeutet, krank zu sein, was es bedeutet, alt zu sein. Wisst ihr, wenn man damit nichts zu tun hat, dann sieht man die Krankheit hier in der Gemeinde. Tante Ella, die kann die Treppe nicht mehr hochlaufen, das ist krank sein, ja. Aber wenn man in einer Beziehung lebt und wenn man merkt, was es bedeutet, krank zu sein, abgeben, müde zu sein, keine Kraft mehr zu haben, von anderen Hilfe annehmen müssen, das andere pflegen, waschen, alles andere möchte ich nicht weiter erzählen, dann begreift man, was es bedeutet, alt zu sein. Und wir brauchen in der Gemeinde kräftige, junge, talentierte, und wir brauchen Alte, Schwache und Gebrechliche. Und Gott segnet uns in seiner Vielfalt. Ich lade euch ein, lasst uns heute danken, dass es in der Gemeinde Marias und Marthas gibt. Begabte und Unbegabte, Fleißige und Verträumte. Dass wir so verschieden sind, wir brauchen uns. Und heute, gerade auch im Abendmahl, wir müssen uns annehmen und lieben. Gott segne euch im Nachdenken. Amen.